Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Wilde Wunder heute zum Thema Sperber. Für mich ein total spannender Vogel. Ich kartiere ja schon seit längerem Greifvögel. Und das ist ein Vogel, den wir in Essen und Mülheim nicht kartieren. Warum machen wir das nicht? Weil der ein bisschen schwierig ist. Und nur ganz wenige Nerds und Verrückte beschäftigen sich so sehr damit und investieren so viel Lebenszeit da rein, wirklich an Büschen, in Wäldern, im Gestrüpp zu warten und zu schauen, ob sich irgendwo ein Sperber zeigt. Weil die typische Sperber-Sichtung ist, da hinten ist einer, wo? Weg. Und ja, ich freue mich sehr, dass heute der Hermann Knüver hier bei mir ist. Der hat mir gerade gesagt, seit 35 Jahren sich mit Sperbern beschäftigt. Und das ist schon irre, da gibt es, glaube ich, nicht viele, die das machen. Tag, Hermann.
Hallo.
Fangen wir vielleicht so an, wieso eigentlich Sperber? Es gibt ja diese wunderschönen Rotmelane, es gibt diese feilschnellen Wanderfalke, die kommen in allen Tierdokus vor und der Sperber kommt fast nie vor. Und ich glaube, wenn ich auf die Fußgängerzone hier jetzt in Dortmund heute gehen würde und fragen würde, du kannst mir sagen, wie ein Sperber aussieht, würde ich nicht viele Kollegen finden, die mir das erzählen können. Also was begeistert dich am Sperber? Wie bist du überhaupt zu Greifvögeln gekommen?
Also ich bin erstmal gar nicht auf Greifvögel abgefahren, sondern mich hat eigentlich schon von Kindesbeinen an die Natur interessiert. Bin dann zu irgendwelchen Tümpeln gegangen mit dem Kescher, hab Froschlaich eingesammelt, Stichlinge gefangen, im Aquarium gehalten und sowas. Und das war irgendwann dann nicht ausreichend und habe über die Schule Kontakt zu Gleichgesinnten bekommen. Bin dann jedes Wochenende zu denen gefahren. Die wohnten etliche Kilometer weg, damals noch mit dem alten Mofa.
Und wo war das überhaupt, Hermann?
Ich komme gebürtig aus Münsterland, aus dem Kreis Warendorf. Mhm. Und die Bekannten saßen im Kreis Soest in Lippstadt und wir haben uns dann getroffen in irgendwelchen Kurparken und haben Nistkästen aufgehängt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir wollten unbedingt was für Meisen und für Grauschnäpper machen und bei der Kontrolle der Kästen stellten wir zu unserem Frust fest, dass da überall Feldsperlinge drin saßen. Und das fanden wir damals überhaupt nicht gut. Und wenn man heute mal überlegt, der Feldsperling ist fast verschwunden, den gibt's kaum noch.
Ja, heute wird sich freuen.
Genau, und da ärgert man sich doch gewaltig, was für Schweinereien man damals oder durch den Kopf gegangen ist, welche Gedanken man da so hatte. Und im Laufe der Zeit hat mir das nicht mehr ausgereicht. Ich wollte irgendwas Eigenständiges machen. Und zwar wollte ich mich schwerpunktmäßig mit einer Art intensiv beschäftigen. Und da standen drei Arten zur Diskussion.
Jetzt bin ich gespannt.
Das erste war der Kiebitz. Mhm. Über den Kiebitz hatte ich irgendwie überhaupt so den Einstieg in die Vogelbeobachtung, weil ich irgendwann als kleiner Steppke irgendwelche Wege gegangen bin und in der Wiese habe ich dann so einen bunt schillernden Vogel gesehen mit so einer Haube und dachte, der muss irgendwo aus dem Orient, aus Asien oder weiß Gott woher sein. So ein exotisch wirkender Vogel und das war für mich so der Kick, mich mit Vögeln etwas näher zu beschäftigen und deshalb war der Kiebitz eine Art, die für mich interessant war. Und die zweite Art, das war die Elster, weil davon gab es bei uns damals in der Gegend eine ganze Menge, so im ländlichen Bereich. Und die interessierte mich sehr. Und das dritte war der Sperber. Der Kiebitz kam nicht in Frage, weil wenn man sich mit der Art näher beschäftigen will, auf den Feldern muss man dann halt eben über die Ackerflächen oder Wiesen laufen. Und das hätte unweigerlich Ärger gegeben mit den Bauern und dachte mir, nee, das tust du dir nicht an. Und bei der Elster, wenn man dort Untersuchungen am Nest machen will, die ganz oben oft in den Baumkronen ihr kugeliges Nest bauen, da kommt man nicht dran oder nur mit riesigem Aufwand, Hubsteiger und so. Und ich dachte mir, der Sperber, das wäre vielleicht eine Art, wo man noch einiges rauskriegen kann. Und das war, als ich da angefangen habe, erst habe ich noch andere Greifvogelarten kartiert bei mir im heimatlichen Umfeld. Also der Sperber kam deshalb in Frage, weil Mitte der 70er Jahre habe ich angefangen, mich mit dieser Art und halt eben auch einigen anderen Greifvogelarten in meinem näheren Umfeld zu beschäftigen. Und Mitte der 70er Jahre war der Bestand immer noch auf einem Tiefpunkt. Der Sperber hatte ja gravierend unter dem Einfluss von DDT und Quecksilber und ähnlichen Chemikalien zu leiden. Und der Tiefpunkt war etwa Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das heißt, es gab nicht allzu viele Sperber. Und da war es interessant zu verfolgen, was passiert jetzt mit der Art.
Als DDT verboten wurde?
Genau, DDT ist Mitte der 70er Jahre sukzessive verboten worden. Und nachzuvollziehen, was passiert mit dieser Art, nimmt er wieder zu? Wie viele gibt es überhaupt? Wie verläuft der, wie geht die Bestandsentwicklung voran? Das hat mich interessiert. Und dann gibt es unglaublich viele Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Zum Beispiel, wenn der Sperber 5 Junge oder 6 Junge hat, was machen die? Wo fliegen die hin? Wo finden die ein Revier? Wo siedeln die sich an? Sind es immer dieselben Vögel, die brüten? Oder gibt es da Wechsel und ähnliche Dinge?
Moment, Hermann, ich habe noch eine Nachfrage, bevor wir da weitermachen. Du hast gerade gesagt, erstmal vorhin, da gibt's noch viel zu entdecken, so als du dich für den Sperber entschieden hast. Das spricht ja dafür, dass man noch nicht viel wusste, zum Beispiel sowas, wie du gerade angesetzt hast wahrscheinlich. Aber du hast auch schon gesagt, dass man was über die Bestandsentwicklung wusste. Und heute, also solange ich Greifvogel kartiere, gibt es punktuell einige Versuche, da mal Transparenz reinzukriegen, wie viel gibt's davon eigentlich. Aber es gibt ja unglaublich wenig Menschen in Deutschland, die systematisch Sperber kartieren. Also wie war damals der Stand? Was wusste man eigentlich wirklich?
Es gibt ja seit vielen Jahren das Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. Und da konnte man sehen, dass es einige Leute gibt, die sich mit dem Sperber beschäftigen. Und bei einem Treffen dieser Organisation ergab sich das so, dass wir überlegt haben, es gibt so viele Arbeitsgruppen, die sich mit dem Wanderfalken beschäftigen, die sich mit Adlern beschäftigen, Fischadler und Seeadler, aber eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Sperber beschäftigt, die gab es nicht. Mhm. Und dann haben wir so ein paar Leute angesprochen, von denen wir wussten, dass die sich mit dem Sperber beschäftigen. Und haben gesagt, wir machen keine eigene Arbeitsgruppe mit irgendwelchen Formalien, sondern wir tauschen uns aus, treffen uns auch und das Ganze sollte dazu dienen, dass man von den Erfahrungen anderer Leute profitiert und Fehler, die andere oder die man selber gemacht hat, dass die anderen nicht wiederholen. Dass man sich einfach so fachlich austauscht oder sich darüber unterhält, welche neue Literatur gibt es und sowas. Und von Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich da so eine kleine Gruppe herauskristallisiert. Und nach vielen, vielen Jahren, dann gab es auch so interne Mitteilungsblätter, wo die Ergebnisse der einzelnen Jahre veröffentlicht worden sind, aber nur intern. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt haben wir so viel Material zusammen, wir versuchen mal darüber so ein kleines Buch herauszubringen. Und das Buch ist 2008 erschienen im Verlag Books on Demand, wo ungefähr so 15 Leute Ergebnisse ihrer Untersuchungen dargestellt haben.
Ich kenne das, ja.
Und ich denke, das ist auch so ein bisschen eine Entlohnung für die viele, viele Arbeit, die man draußen im Wald zugebracht haben. Dann hat man nicht nur selber was davon, sondern vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Und die Resonanz war insgesamt durchaus befriedigend, sagen wir es mal so.
Echt?
Ja.
Befriedigend. Also ich war hoch erfreut. Ich habe das, glaube ich, 2012 oder 13 gefunden, als ich genau versucht habe, was über den Sperber zu finden. Und dann gab's halt dieses aus der alten Bremen-Bücherei, gibt's ein Sperberbuch vom Ortlieb, glaube ich.
Ortlieb.
Genau, und da gibt's ein paar Dinge, aber es gibt schon wirklich wenig, was in die Tiefe geht. Und das fand ich auch ziemlich erfrischend, weil halt genau das, was ja häufig, wenn man sich um Tierverhalten kümmert, ist man ja in der Gefahr zu sagen, ja, so verhalten sich Habichte, so verhalten sich Feldhasen, weil das das eigene Erleben ist. Und dann kriegt man mal mit, ja, okay, in der Lausitz ist es ja ganz anders.
Ja.
Oder halt in Niedersachsen. Und das, finde ich, das leistet das Buch auch und auch, dass sich die Leute unterschiedliche Fragen gestellt haben, wie du gerade schon angesetzt hast, als ich dich leider unterbrochen habe.
Ja.
Genau.
Also Deutschland befindet sich, was diese Art angeht, in der Diaspora. Das sieht ganz anders aus in Großbritannien oder auch in Holland, wo sehr viel mehr Leute sich mit dieser Art beschäftigen. Und ein Vorreiter, gerade in Sachen Sperberuntersuchungen, ist Ian Newton, mittlerweile Professor, der eine Monographie The Sparrowhawk herausgebracht hat. Und das ist einer der besten Kenner der Materie. Ich habe ihn einmal besucht und er ist ein total sympathischer und kluger Mensch. Ich kenne keinen, der mehr Ahnung über die Materie hat. Und nicht nur, was den Sperber angeht. Das ist phänomenal. Und ja, und als sein Buch rauskam, da standen eigentlich alle Antworten drin zu den Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Und das war schon ziemlich frustrierend, aber irgendwie hat mich die Art trotzdem nicht losgelassen und ich habe weitergemacht und habe ab 1982 ein Farbbringungsprogramm durchgeführt. Das heißt, jeder junge Sperber, den ich beringt habe, hat eine Farbringkombination bekommen, um auf diese Art und Weise rauszukriegen, ob ich den irgendwann als Brutvogel mal wieder finde. Das hat nicht so durchschlagenden Erfolg gehabt, weil wenn man das alleine macht, ist man in einer Konfliktsituation. Um Vögel ablesen zu können als Brutvögel, muss man ganz viele Nestlinge vorher markiert haben. Und die bleiben natürlich nicht alle in der Gegend, wo man selber tätig ist.
Und auch nicht alle am Leben.
Genau. Und in der Zeit, wo man die Altvögel ablesen muss, was sehr zeitintensiv ist, muss man gleichzeitig die Jungen bringen, damit in den nächsten Jahren überhaupt die Masse da ist. Und aus diesem Konflikt kommt man.
Du brauchst als, mehrere Leben, Hermann.
Genau, das ist das Problem. Genau. Oder halt eben Leute, die die Ahnung haben und Spaß und in der Gruppe geht das vielleicht, aber als Einzelkämpfer kommt man schnell an die Grenzen.
Ja.
Und ich habe wirklich jedes Wochenende, jede freie Minute draußen verbracht, 35 Jahre lang. Und das Problem ist, ich habe flächendeckend die Fläche eines Mästischblattes von oben bis unten auf den Kopf gestellt, jedes Wäldchen, auch wenn es noch so klein war.
Vielleicht mal für die Zuhörer, das sind so ungefähr 125 Quadratkilometer, also schon, genau. schon
und,
eine ganze Menge.
Der große Vorteil meiner damaligen Untersuchungsfläche war, dass sie im Münsterland gelegen ist. Das Münsterland zeichnet sich durch viele, viele kleine Feldgehölze aus.
Jetzt übersichtlich.
Große zusammenhängende Wälder wie im Sauerland, Teutoburger Wald, gibt es da nicht. Und da ist es relativ einfach, im Sauerland da 100 Quadratkilometer abzusuchen, nur durch Wald und Berg rauf, Berg runter. Das ist kaum zu schaffen. Und dann ging mir der Gedanke durch den Kopf, die Jungen, die ich innerhalb der Fläche beringe, die siedeln sich natürlich außerhalb an. Also habe ich in der Umgebung auch Wälder abgesucht und es wurden von Jahr zu Jahr immer mehr Wälder, die man in den Folgejahren natürlich auch wieder aufgesucht hat. Das heißt, der Umfang der abzusuchenden Waldgebiete wurde oder Reviere wurde immer mehr. Schlussendlich war ich bei 120 Revieren außerhalb meiner eigenen Fläche.
Und man muss vielleicht an der Stelle nochmal sagen, der Sperber macht es einem auch darum nicht einfach, weil er häufig halt ein bisschen später anfängt als andere Greifvögel, wo man das noch sehr schön auch in Laubgehölzen sehen kann, wenn es einfach noch nicht so dicht ist, die Krone, und es ist da einfach schwieriger.
Ja, und habe das dann durchgezogen bis 2010. Und dann habe ich Schluss gemacht, was mir nicht ganz leicht gefallen ist. Und der wesentliche Grund war, dass in den Jahren zuvor der Sperber überwiegend in Fichten gebrütet hat. Und in diesen kleinen Bauernwäldchen, da gab es immer so einzelne Parzellen, die aus Fichten bestanden. Und das Münsterland ist nun kein richtiger Fichtenstandort. Und die Fichten, die fangen irgendwann an zu kränkeln, sind windanfällig und bei den ersten Stürmen kippten die dann irgendwann um. Und dann kamen auch irgendwann Borkenkäfer oder die Nadelholzbestände wurden einfach kahl geschlagen, das Holz genutzt. Und die Förderung durch die Forstämter zur Wiederaufforstung mit Fichte wurde irgendwann eingestellt. Und es wurde, und dafür gibt es ja auch gute Gründe, mehr auf Laubholzaufforstung gesetzt. Das heißt, der Anteil der Nadelholzbrutreviere ging im Laufe der Zeit kontinuierlich zurück. Und darauf musste der Sperber reagieren. Und er ist sukzessive immer mehr in die Laubholzstangenhölzer reingegangen. Und die abzusuchen ist erheblich aufwendiger und schwieriger als in so einem kleinen Fichtenbestand. Ja. Und selbst wenn man intensiv sucht, dann geht einem doch das eine oder andere Paar immer durch die Lappen. So gründlich kann man gar nicht gucken, weil die sitzen an Ecken, die man überhaupt nicht für möglich hält. Und ich glaube aber, dass ich in der Zeit vorher, vor 2010, den Fehler einigermaßen konstant halten konnte. Mhm. Wenn aber jetzt das Verhältnis zwischen Nadelwaldbruten und Laubwaldbruten kippt, wenn sich das ändert. Da muss man an der Methode natürlich auch was ändern. Das heißt, den Aufwand muss man nach oben schrauben, um den Fehler konstant zu halten. Und da habe ich mir gesagt, es gibt auch ein Leben ohne Sperber, das ist nicht mehr.
Du kannst ja auch weiterhin an Sperbern in der Luft Freude haben oder an deinen Friedhofssperbern. Genau. Wie ist das denn damals gewesen? Also das würde mich jetzt auch mal interessieren, vielleicht mal für alle, die das nicht so genau wissen. Der Sperber ist ja, du kannst ihn vielleicht gleich auch nochmal beschreiben, ungefähr so groß wie ein Turmfalke. Ne? Das ist der Greifvogel, den man überall so schön rütteln sieht. Aber er hat sehr viel rundlichere Flügel, sieht häufig wie so ein T in der Luft aus, könnte man sagen. Ist unten drunter auch so quer gesperbert, darum heißt er auch so. Genau, also das könnt ihr euch nochmal genau angucken. Wird auch Fotos geben, gibt's auch schon auf meiner Homepage. Vielleicht kriege ich so noch ein paar schöne Fotos vom Hermann, wer weiß. Dann könnt ihr euch die Unterschiede auch nochmal angucken. Und an der Stelle sei schon mal gesagt, bevor ich es vergesse, der Hermann hat nicht nur an diesem Buch mitgewirkt, sondern auch was gemacht, was die Vogelkundlerwelt bereichert hat, nämlich eine über 40 oder 50-seitige Veröffentlichung dazu, wie man den Sperber vom Habicht unterscheidet. Und das ist ziemlich cool, weil in den meisten Vogelbestimmungsbüchern stehen da so 3-4 Spiegelstriche und das war's. Und mit denen kann man im Feld meistens wenig anfangen. Also da gibt es schon so ein paar andere Sachen, auf die man achten muss. Und die sind so detailliert und gut und auch mit Bildern beschrieben, dass also wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und wie viel du in den 35 Jahren trotz fehlender Farbringe doch mitgenommen hast. So, und jetzt, was mich interessiert ist, im Ruhrgebiet, das ist übrigens in eurer Veröffentlichung ja von 2008 schon sehr schön beschrieben und das kenne ich auch aus eigener Praxis, wir kartieren Sperber nicht, weil wir es nicht schaffen. Ne, wir sind im Ehrenamt alle unterwegs und ein paar aus meiner Gruppe wären wahrscheinlich in der Lage, das zu tun, aber mit einem Zeitaufwand, den sie nicht aufbringen können. Der Kerl, der brütet oder auch die Kerlin an Stellen, wie Hermann gerade schon angedeutet hat, die hält man nicht für möglich. Also irgendjemand hat im Garten einen blöden Ahorn neben einer Kiefer und dann sitzt da auf einmal ein Sperber drin. Es im Straßenbegleitgrün in irgendeiner, also manche würden sagen, Kack-Kodifere am Friedhofsrand sitzt auf einmal in 4 Meter höheren Sperber drin. Also überall, man muss sich vorstellen, wenn ich auf dem Messtischkartenblatt im Ruhrgebiet sagen will, wie viel Sperber sind denn da, da muss ich bei ganz vielen Privatleuten schellen, bei ganz vielen Firmen Anträge schreiben, dass ich mal auf ihr Grundstück darf. Und muss wahrscheinlich auch meine Familie sofort auflösen und meinen Job kündigen. Also es ist wirklich richtig schwierig. Und da wird mich jetzt gerade mal interessieren, diese Trends, die ihr auch für Ballungsräume beschrieben habt. In Bochum war das ja, glaube ich, Klaus Sandke, der war ja auch im Ruhrgebiet unterwegs.
Danko.
Also wie war das eigentlich da in Warendorf, also da irgendwie im Münsterland, gab es da auch schon diese Entwicklung, dass die nicht nur in Laubstangenhölzer gehen, sondern auch in diese Kleinbaumgruppen oder auch zum Teil Solitärbäume oder ist das wirklich so eine Geschichte für einen Ballungsraum?
Das ist eher typisch für einen Ballungsraum. Es bestand ja auch gar keinen Bedarf im ländlichen Bereich in irgendwelche Solitärbäume zu gehen. Nein, das scheint also wirklich so ein Phänomen zu sein, was in Großstädten besonders verbreitet ist. Und ein Hauptfaktor dürfte sein, dass das Nahrungsangebot innerhalb der Siedlungsbereiche in den Städten und Ballungsräumen wesentlich größer ist. Und das ist bei fast allen Arten immer so der Kickpunkt. Das Brutplatzangebot, das ist nicht ganz unwichtig, aber spielt im Vergleich
zu Nahrung geht vor Brutplatz.
Genau. Ja. Ganz eindeutig.
Das ist beim Habicht ja ähnlich.
Ja, und das ausschlaggebende Argument ist aber auch, dass jeder Vogel sich unterschiedlich verhält. Da gibt es welche, die haben Schiss in der Buchse sozusagen, und es gibt Vögel, die sind völlig abgebrüht. Da kann passieren, was will, das stört dich überhaupt nicht. Und es kommt noch hinzu, dass die Vögel ja durchaus lernfähig sind und sich an ungewohnte Situationen relativ schnell gewöhnen können, wenn sie merken, da geht keine Gefahr aus. Und dann spielt es keine Rolle, ob da Autos langfahren oder Leute mit Hunden spazieren gehen. Und weil das kennen die dann, das gehört zum gewohnten Umfeld, und ja, und dann nehmen sie halt eben auch die Nähe zum Menschen in Kauf.
Ich sage dazu immer, das sind, also, oder in meiner Wirklichkeit geht es um kalkulierbare Störungen. Ja, also am Fahrradweg oder an der S-Bahn-Linie, wo immer das Gleiche passiert,
ja.
Das interessiert die knapp die Hälfte. Das wird halt dann stressig, wenn immer was anderes passiert. Mal kommen die mit Hunden, mal kommen Kinder, mal kommen die Baumaschinen, dann wird's
wenn der
schwierig.
Achim kommt und mit
dem Pferd. Der Achim, den kennt du schon.
Und stehen bleibt.
Genau, aber halt das Nahrungsangebot, man könnte natürlich böse sagen, alle Naturfreunde können den Sperber unterstützen, indem sie schön die Singvögel füttern. Das hat dann schon auch damit zu tun, ne?
Ja. Ja, es ist ja auch gerade jetzt im Winter so, dass Sperber sehr gerne an den Futterhäuschen sich ihre Lebendrationen holen. Heute Morgen erzählte mir noch ein Kollege, dass bei ihm die Anzahl der Spatzen von 25 auf 15 zurückgegangen ist, weil jeden Tag kommt ein Sperbermännchen und holt einen der Spatzen weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Sperber ist für den Rückgang vieler Kleinvogelarten verantwortlich. Es gibt aber verschiedene Untersuchungen, die genau das nicht unterstreichen und belegen. Und zwar gibt es langjährige Kleinvogelkartierungen in Großbritannien, in großen Wäldern, über die Zeit, wo es dort keine Sperber gab. Und nachdem der Sperber sich dann infolge der nachlassenden Biozidbelastung dort angesiedelt hat, hat man dann über Jahrzehnte verglichen, haben sich denn die Kleinvogelbestände entgegengesetzt entwickelt. Und das war nicht der Fall. Und andere Untersuchungen auch, man hat geguckt, in großen Regionen in Ostengland im Vergleich zu Westengland die Bestandsentwicklung der Sperber und hat dem gegenübergestellt die Bestandsentwicklung von Kleinvögeln, und da gab es keinen nachweisbaren Zusammenhang. Natürlich holt er sich hier und da einen Kleinvogel. Ja. Und lokal mag das ja auch eine Rolle spielen, aber überregional spielt das überhaupt keine Rolle.
Es ist doch eigentlich biologisches Grundwissen, könnte man eigentlich schon sagen, dass ja. Eigentlich kein Prädator, also andere sagen Raubtier, Rauben sagt man nicht biologisch, weil die fressen nur, also dass kein Prädator irgendwie schon mal eine Wildtierart ausgerottet hätte. Das gibt es eigentlich nicht, weil die sich ja auch spezialisieren eigentlich auf das, was viel da ist. Und wenn jetzt da die Spatzen weniger werden, dann gibt es pro Spatz auch wieder mehr Nahrung. Dann haben die wieder bessere Chancen im nächsten Jahr. Und die machen noch mal eine zweite oder eine Drittbrut. Das ist halt so wie jetzt Singvögel auf Sperber oder auch auf andere. Gibt ja auch Hauskatzen, gibt noch Eulen, gibt noch Elstern, die sich auch schon mal ein Ei holen. Aber das macht alles den Singvögeln eigentlich knapp die Hälfte, wenn es genug Insekten zum Beispiel gibt und vielfältige Gärten, ne? Dann kommen die eigentlich ganz gut zurecht.
In dem Zusammenhang, ich habe während der intensiven Beschäftigung auch jedes Jahr aufgeschrieben, was ich an den Übergabe- und Rupfplätzen finde an Beuteresten. und habe mal geschaut, wie hat sich das denn im Laufe der Jahrzehnte verändert bei den einzelnen Beutevogelarten. Und es gab da sehr interessante Entwicklungen. Beispielsweise einige Beutevogelarten sind ganz dramatisch zurückgegangen. Dazu gehört die Feldlerche. Zu Anfang gab es ganz viele Feldlerchen, die man in den Rupfungen gefunden hat. Und zum Schluss, ich glaube, das war 2000, habe ich unter mehr als 500 Rupfungen keine einzige Feldlerche mehr gefunden und seit der Zeit auch nicht wieder. Und das spiegelte eigentlich nur die Entwicklung in der offenen Landschaft wider. Feldlerchen sind großflächig gar nicht mehr vorhanden. Ähnlich war es bei Rauchschwalben. Weiß man auch, dass da bei der Stallhaltung sieht es heute auf den Höfen ganz anders aus. Die Schwalbenbestände gehen zurück. Und das merkt man dann auch im Beutespektrum des Sperbers. Was besonders interessant war, es gab auch Arten, die deutlich zugenommen haben. Ist natürlich klar, der Sperber wird ja nicht verhungern wollen, sondern holt sich dann andere Arten, die entsprechend vorhanden sind. Dazu gehörten insbesondere Blau- und Kohlmeise. Die Anteile sind dreifach, vierfach höher ausgefallen als zu Anfang. Das hat damit zu tun, dass sehr viel mehr Totholz in den Wäldern da sind, mehr Höhlen angeboten, dass Winterfütterung betrieben wird, mit Nisthilfen nachgeholfen wird und dann geht es den Meisen entsprechend gut. Aber das besonders Interessante war, da habe ich lange drüber nachgedacht, woran das denn liegen könnte. Wenn man eine Kurve aufzeichnet, wie sich die Anteile bei den Meisen von Jahr zu Jahr geändert haben, dann war das immer eine Zickzackkurve. Mhm. In einem Jahr gab es viele Meisen in der Sperberbeute, in anderen Jahren weniger. Und dieses Auf und Ab hat es bei anderen Vogelarten nicht gegeben. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Ist ja komisch. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen oder von den Bäumen auf den Kopf. Da war ich unterwegs im zeitigen Frühjahr und die Eichen waren alle kahl gefressen von Froschspannern und Eichenwicklern. Da gibt es alle paar Jahre Kalamitäten. Und diese Raupen, die werden natürlich gerne von den Meisen, die im Wald ja auch vorkommen und brüten, gern gefressen. Das heißt, die hatten ein Schlaraffenland, haben viele Junge produziert.
Mehrere Bruten dann in dem Jahr.
Genau, und der Sperber hat sich gefreut und hat viele von den Meisen geholt.
Und es ist ja noch ein Zusatzeffekt, wenn die Spanner, wenn halt die Raupen an bestimmten Orten sind, kann der Sperber sich auch besser orientieren, weil da sind auch die Meisen. Ne?
Genau. Und in anderen Jahren war das nicht so. Und ich glaube, auch wenn ich das nicht beweisen kann, ich habe mal versucht, an entsprechende Daten zu kommen, das passt auch einigermaßen überein, den letzten Endes richtigen naturwissenschaftlich geführten Nachweis habe ich natürlich nicht. Aber es scheint mir sehr plausibel zu sein, dass es da einen entsprechenden Zusammenhang gibt.
Ich find's teilweise auch spannend, mal aus der Perspektive zu gucken, auf diesen Wettbewerb um Bruthöhlen. Ne? Da gibt's ja dann auch irgendwie Schnäpper, die auch Bruthöhlen nehmen. Es gibt Spechte, es gibt einfach verschiedene Vögel im Wald, die in Höhlen brüten. Und die haben dann ja auch wieder sowas, ne? Wie jetzt da die Raupen für die Meisen, gibt es auch bestimmte Hochs und Tiefs in der Nahrungsverfügbarkeit der anderen Vogelarten, die wieder dann um den Brutplatz konkurrieren. Wer schmeißt wen raus? Wer ist zuerst drin? Wer nimmt welche Höhle? Wer nimmt was in ganz morschem Weichholz? Wer braucht härteres Holz? Also das ist einfach so komplex, das ist schwer zu überblicken.
Und das macht das Ganze total spannend.
Ja, genau.
Nicht nur den Vogelbeobachtung an sich, das ist schon toll, aber welche Zusammenhänge, wer mit wem kann, welche Beziehungen da bestehen, das ist phänomenal. Und das ist eigentlich das Tolle, weshalb es sich lohnt, auch mit einer einzelnen Art nur sich intensiv zu beschäftigen.
Weil es kommt ganz viel mit en passant.
Ja.
Ja, ich sage auch immer den Leuten, die bei mir neu, ich habe jetzt wieder 3, 4 neue, die dieses Jahr wieder in die Greifvogel AG kommen beim NABU Ruhr. Wer will, meldet euch ruhig. Man muss nichts wissen, man braucht ein Fernglas, stabile Schuhe und Spaß an Brombeeren muss man haben.
Und Zecken.
Zecken bei uns gar nicht so ein Riesenthema. Aber also was ich denen immer sage, wenn du hier Rotmilan oder Habichte kartierst, dann findest du halt auch den Dachsbau, dann findest du auch den Fuchsbau, dann weißt du auf einmal auch, wo der Schwarzspecht brütet und du lernst was über Spuren lesen und über Vogelsprache und fühlst dich nicht mehr als Fremdkörper in der Natur. Also es passieren ganz viele andere Dinge, an die man erst gar nicht so denkt, wenn man sich da reinbegibt.
Und wenn man das mit Gleichgesinnten teilen kann, ist es noch umso besser.
Ja, aber vielleicht, wir sind jetzt schon ganz viel in Detailfragen drin, vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist das eigentlich für ein Kerl, der Sperber? Vielleicht, ich fasse vielleicht mal in 3, 4 Sätzen das Basiswissen nochmal so zusammen und dann steigst du vielleicht nochmal ein, so ein bisschen, was ist der denn für dich eigentlich für ein Kamerad? Also über Sozialverhalten sage ich jetzt noch nicht viel, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal, aber wie gesagt, das ist ein Deckungsjäger. Viele sagen, das ist der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Habicht. Also sieht schon ähnlich aus. Wie gesagt, Detailfragen später oder in der Veröffentlichung von dem Hermann. Ungefähr so groß wie ein Turmfalke. Das Weibchen deutlich größer als das Männchen, ungefähr ein Drittel. Und ist vor allen Dingen auch ein Vogel, der viel im halboffenen Land so in Deckung jagt, also Deckung nutzt. Ganz gut da drin ist, flach über dem Boden zu fliegen, sein Habitat genau kennt und dann so Überraschungsangriffe macht. Es gibt ein geniales BBC-Video, so 2,5 Minuten oder so lang, das werde ich auch in die Shownotes schreiben, wo die in Zeitlupe so einen Flug durch so eine Gartenlandschaft gefilmt haben. Da kann man das ganz schön sehen. Der ist sehr wendig, er hat einen sehr langen Schwanz, kann mit einem Flügelschlag seine Flugrichtung um 180 Grad drehen. Das können nicht viele Vögel. Ist wirklich schnell, aber auch deutlich zierlicher und längst nicht so kräftig wie ein Habicht. Also eigentlich damit, wenn man sich so die Krallen anschaut, eigentlich gar nicht so zu vergleichen und ist spezialisiert auf Vögel, so von Finkengröße bis zur Amsel, bis zum Star. Oben, die obere Grenze ist dann eine Taube, aber die ist wirklich sehr, sehr selten. Und auch an die ganz kleinen Vögel geht er eigentlich auch gar nicht so sehr dran, weil die, ja, die wiegen teilweise 3 oder 6 Gramm. Das bringt dann, da bringt auch da die Energie oder halt auch das Rumwühlen in den Dornen gar nichts. Das hatte Hermann vorhin schon gesagt, er brütet gerne, also so habe ich ihn auch kennengelernt, im Fichtenstangenholz, wenn man gerade so durchgehen kann nach der ersten Durchforstung. Wenn es zu licht wird, ist es auch schon nichts mehr. Baut häufig in jedem Jahr ein neues Nest. Genau, das soll es vielleicht so für einen Einstieg mal gewesen sein. Und es wird ihm so nachgesagt, dass er, ich sag auch manchmal, er ist manchmal so ein Kamikaze-Flieger, weil er wirklich den Vögeln in die Hecken hinterher fliegt. Manchmal wird das so ein bisschen mit negativen Adjektiven versehen, dann spricht man auch von dreist oder so etwas oder frech, wo man sagen muss, das ist halt Evolution, das ist seine Nische. So, und jetzt frage ich aber den Hermann nach meinem langen Monolog. Du hast 35 Jahre lang nicht nur auf deinem Friedhof die Brut beobachtet, sondern wirklich viele, viele Sperber, Männchen wie Weibchen, wie Jungtiere im Münsterland und wahrscheinlich noch an ganz vielen anderen Stellen. Was fallen dir für Adjektive ein?
Oh, da muss ich lange überlegen. Es ist einfach faszinierend, sich mit dieser Art zu beschäftigen. Das ist allein schon der Tatsache geschuldet, dass der Sperber zu den Arten zählt, zumindest was Greifvögel angeht, die den größten Geschlechtsdimorphismus aufweisen. Bedeutet, das Männchen wiegt etwa nur die Hälfte vom Gewicht des Weibchens. Die Weibchen bringen es ungefähr so auf 280, 300 Gramm, die Männchen auf 100, 140, 150. Und damit verbunden ist gleichzeitig eine strikte Aufgabentrennung. Das Männchen versorgt das Weibchen und den Nachwuchs mit Beute. Und das Weibchen hat die primäre Aufgabe, die Eier zu bebrüten und sich um die kleinen Jungen zu kümmern. Erst später fängt das Weibchen auch an, sich mit der Nahrungsbeschaffung wieder mit zu beteiligen. Und das hat unter Umständen gravierende Folgen. Wenn das Männchen umkommt, aus welchen Gründen auch immer, dann fehlt die Nahrung. Und das Weibchen ist dann genötigt, selber zu jagen. Dann sind die Jungen unbeaufsichtigt und es kann sein, dass die Brut dann halt eben verloren geht. Umgekehrt, wenn das Weibchen umkommt, dann schafft das Männchen weiter Beute ran, legt es oben auf dem Nestrand ab und wenn die Jungen noch klein sind und nicht in der Lage, diese Beute in kleine Stücke zu zerteilen, dann verhungern sie. Obwohl alles rundherum mit kleinen Vögeln, also Nahrung oben verfügbar wäre. Ich habe einmal einen Fall gehabt, da habe ich die ganzen Kleinvogelleichen auseinander gefriemelt.
Das hört sich nach einer schönen Beschäftigung an.
Es waren 90 stinkende Kadaver und in der Mitte lagen drei etwa 10 Tage alte Sperberküken, die nicht in der Lage waren, das, was an Nahrung herangeschafft wurde, zu fressen. Und das kam gar nicht so selten vor. Es passiert immer mal, dass es irgendwelche Unglücke gibt und die Altvögel verloren gehen, sei es durch Habicht, sei es durch Scheibenanflug oder sonstige Vorkommnisse. Und nicht jede Sperberbrut verläuft erfolgreich.
Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Hermann. Was ist der Herr? Also du hast nur gesagt, faszinierend. Was ist gerade? Also was ist groß?
Schön, ja. Hübsch, total interessant, was ihr Verhalten, ihre Biologie angeht. Und ja, ich bin begeistert von der Schnelligkeit, von der Wendigkeit, vom Aussehen. Wenn man so ein altes Sperbermännchen, knallerrote Unterseite, dunkelrote Augen, aschgraue Oberseite mal aus der Nähe gesehen hat, es ist einfach toll.
Für mich sind, ich habe ja auch viel in Wildnisschulen gelernt und bin da auch aktiv als Lehrer. Und da ist auch ein Schlüssel zum Naturverständnis die Vogelsprache. Und zwar nicht so singt die Mönchsgrasmücke und das ist das Rotkehlchen, das vielleicht auch, aber eher auch diese Systeme, also was ist ein Bettelruf, was ist ein Kontaktruf, was ist ein Warnruf. Und der Sperber wie der Habicht, die sind ja schon so an der Spitze, wenn es darum geht, Intensität an Warnrufen und an Panik unter Singvögeln zu verursachen. Also das ist halt ganz spannend, wenn man einmal weiß, wie das klingt und was es da für verschiedene Varianten gibt, dann versteht man auf einmal, was da ist. Und wenn ich auf einer Führung sage, da kommt gleich ein Sperber oder ein Habicht und dann kommt er, also dann meinen die Leute, man könnte Wahrsagen oder irgendwas, aber eigentlich ist das ganz normal, wie Natur funktioniert. War der Sperber für dich auch so eine vertiefte Tür in so Naturkommunikation, das, weil wenn man das lernt, dann weiß man ja auch hinterher, okay, das klingt jetzt anders, das war jetzt eine Krähe. Ne? Und das ist jetzt Bodenalarm, das ist jetzt eher was unten, das ist jetzt vielleicht ein Marder oder eine Katze oder irgendwas. Also wenn man das einmal mitkriegt, dann fängt man an, auch Nuancen und Varianten zu verstehen. Das meine ich jetzt so. Ging dir das auch so?
Also bei den Lautäußerungen, da kann man natürlich Warnrufe sehr, sehr schnell einordnen. Das ist gerade im ländlichen Bereich, dann rufen die Sperber, wenn man da irgendwo in die Nähe des Brutplatzes kommt, und reagieren sofort. Und das ist aber nur eine Facette. Wenn die Männchen mit Beute zurückkommen, die haben einen ganz bestimmten Ton und sagen, hier, ich bringe was, Weibchen, komm vorbei, hol's dir ab. Das ist so ein, ja, man kann das schlecht beschreiben.
Mach doch mal nach, ja.
Nee.
Ich mach mich sonst immer zum Kasper.
Äußerst unmusikalisch. Es gibt eine Internetseite, die heißt Xenocanto, und da kann man das stellenweise ganz gut nachvollziehen. Da sollte man mal reinhören. Da ist das ganz gut beschrieben. Aber für mich viel, viel interessanter ist aus Verhaltensweisen der Sperber zu schlussfolgern, was passiert. Mhm. Also bevor ein Vogel anfängt, sich auf einen Kleinvogel zu stürzen, nimmt er eine ganz andere Körperhaltung ein. Er legt das Gefieder an, ist ganz gespannt, fixiert einen Punkt mit seinen Augen an und stürzt wie ein Berserker, hätte ich fast gesagt, sich in die Tiefe.
Und es ist auch so, dass er sich vorher ein bisschen nach vorn beugt, oder? Die sind auch sonst sehr vertikal.
Ja.
Und wenn sie abtauchen wollen, dann gehen auch so die Schultern nach vorne, dann geht der Schwanz ein bisschen hoch. Ne?
Genau. Und was für eine Affengeschwindigkeit, die dann, das sind richtige Sprinter. Ich bin mal mit einem Auto neben einem Sperber hergefahren und konnte dann am Tacho ablesen, was die im Horizontalflug, das war kein Beuteflug, für Geschwindigkeiten draufkriegen. So 60, 65 Kilometer ist für die im normalen Streckenflug.
Da hat er sich nicht angestrengt, ganz normal einfach. Ja.
Und wenn man sich vorstellt, mit was für einer Geschwindigkeit die durch einen Fichtenstangenholz oder überhaupt durch Wälder, wie die da durchpreschen und was für ein Reaktionsvermögen die haben müssen. Da gibt es übrigens, ich glaube, du hast genau denselben Film, englischen Film bei BBC gemeint, wie ein Sperber durch ein Gartentor flieht.
Ja, genau.
Unvorstellbar. Wie die das mitkriegen. Und ich habe
dann auch diese Drehung hinter dem Baumstamm da, ne? Das ist, also man sieht es toll.
Ich habe das öfter erlebt, wenn ich oben die Bäume hochgeklettert bin an die Nester und da einige Weibchen Attacke geflogen haben. Oh, da wird es aber einem anders. Mit was für einer Affengeschwindigkeit die auf ein Zugerausch kommen, und dann kann man nur einen Kopf einziehen, damit man nicht einen mit der Kralle über den Schädel gezogen bekommt. Das ist schon Wahnsinn.
Ich habe auch mal in der Lausitz, das habe ich auch gefilmt, das war aber unfassbar weit weg. Das war, ich glaube, mehr als ein Kilometer oder 1100 Meter entfernt, haben zwei Krähen, hinterher kamen noch Misteldrosseln, glaube ich, dazu, so wie ich aus der Entfernung gesehen habe, die haben halt einen Sperber gehasst, ich glaube, ein Sperberweibchen, ne? Also hassen sagt man, wenn die so bedrängen in der Luft. Und wie es manchmal so ist bei Flugkünstlern, das sah dann sehr gelassen aus. Man hatte den Eindruck, die müssen nicht viel tun, die sind auch sehr leicht. Wenn man die auch in der Thermik mal steigen sieht, dann ist man manchmal überrascht, wenn man es nicht kennt, wie schnell die an Höhe gewinnen. Dann kamen zwei Mitteldrossel dazu und dann waren es nicht nur zwei Kräne, dann waren es auf einmal vier. Und dann macht er, ja, ich glaube, 3-4 Flügelschläge, nutzt eine Bö aus und ist 3 Sekunden später 150 Meter weiter. Also es ging so schnell. Ich dachte auch, das kann jetzt nicht wahr sein. Ist das der gleiche Vogel? Aber ich habe es mir dann auch auf dem Video nochmal angeguckt und es war ganz klar. Also ja, wie beliebig der eigentlich dann da Distanz schafft.
Ja.
Wie ist das überhaupt? Wir haben ja jetzt zum Beispiel, wenn man so einen Eichel hernimmt, der ist schon wehrhaft, ist ja ein Krähenvogel auch mit auch kräftigen Krallen, mit auch einem kräftigen Schnabel. Und ist ja jetzt nicht kleiner und schwächer als der Sperber, aber trotzdem ist er auch so am oberen Ende von dem, was ab und zu mal ein Sperber auch schlagen kann. Vielleicht sind es auch eher Jungvögel und Kranke. Auf jeden Fall ist das auch ein möglicher Beutevogel. Du hast es, ich weiß gar nicht, ob du es beschrieben hast oder ob ich es woanders gelesen habe, die sind da sehr gelassen und auch Krähen und manche Tauben sind sehr gelassen. Also und auf der anderen Seite, also es geht erstmal darum, welche möglichen Beutetiere reagieren eigentlich wie auf den Sperber. Und auf der anderen Seite aber auch, kann ja ein Eichelhäher oder eine Krähe oder eine Elster auch an die Brut eines Sperbers dran, ne? Also sowohl an die Jungvögel als auch die Eier. Wie gut kann sich so ein Sperber eigentlich verteidigen, wenn da 3 Krähen kommen oder 2 Eichelhäher? Mhm. Ne? Also was ist da so dein Bild auf dieses Kräfteverhältnis, auf dieses Kräftemessen?
Also Eichelhäher gehört für das Weibchen zum normalen Beutespektrum. Also im ländlichen Bereich habe ich ganz oft Eichelhäher-Rupfungen gerade zu Beginn der Brutzeit gefunden. Und Eichelhäher sind ja auch eine recht profitable Beute.
Lohnt sich für die Größe. Wie schwer ist der ungefähr? Weißt du das?
Ja, okay.
120. Ungefähr so wie ein Terzel vielleicht, wie so ein, also ungefähr wie das Männchen.
So. Ja, weiß ich es jetzt nicht, aber so diese Größenordnung ist das. Und mit einmal zupacken, so viel Fleisch zu bekommen im Vergleich zu einem Zaunkönig, ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn, Nahrungsgewinn, doch sehr viel günstiger. Und bei den Beobachtungen auf dem Friedhof, bei diesem besagten, sehr vertrauten Brutpaar, da fand ich es total erstaunlich, weil 7 Meter vom Brutplatz dieses Sperberpaares hat ein Eichelhäher gebrütet und erfolgreich 2 Junge aufgezogen. Mhm. Und die Eichelhäher sind ganz selten vom Weibchen oder auch vom Männchen attackiert worden. Das hat mich ehrlich gesagt etwas verwundert. Genau dasselbe bei Tauben. Ringeltauben gab es oder gibt es auf den Friedhöfen, auf alten Friedhöfen massenhaft. Und in den 2024 hat ein Ringeltaubenpaar in derselben Fichte gebrütet, wo auch der Sperber gebrütet hat, und das mit Erfolg. Und Ringeltauben gehören gelegentlich auch zum Beutespektrum vom Sperberweibchen, aber sie wurden relativ selten attackiert. Und im Laufe der vielen, vielen Beobachtungen bekommt man ein Gespür, ob ein Sperber nun einen potenziellen Beutevogel aktiv verfolgt, um ihn zu ergreifen, oder ob man den nur verfolgt aus Spielerei oder weil man ihn vertreiben will. Und ich hatte das Gefühl, dass die Ringeltauben nicht als Beute attackiert worden sind. Mhm. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, warum machen die das? Teilweise saßen Ringeltauben im Sperbernest, als es im Bau befindlich war. Und das Weibchen saß ein paar Meter daneben. Und
naja, das hast du ja selber geschrieben, warum das ist.
Guckte einfach nur zu.
Hast du da die Begründung deiner eigenen Veröffentlichung nicht gelesen, Hermann? Nein, nein, das war jetzt ein kleiner Witz. Nee, aber du hast ja beschrieben auch, woher die Zweige teilweise kommen und dass die Sperber auch Zweige aus dem Taubennest sich klauen. Ja, da wollte die Taube ihre Zweige zurückhaben wahrscheinlich. Oh. Das wäre doch mal eine plausible Begründung.
Aber eine Überlegung war, ob sie zutrifft oder nicht, das weiß ich nicht. Wenn man mal Ringeltauben sich genauer anschaut, wenn die von einem wegfliegen, das heißt aus der Retrospektive sozusagen, wenn man sie von hinten sieht, dann haben die Ähnlichkeit mit einem Sperber. Und ich habe das erlebt, dass in einem Brutrevier ganz oft fremde Sperber auftauchen und die werden sofort attackiert und vertrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Ringeltaube, die weit weg wegfliegt, auch für einen Sperber möglicherweise als Artgenosse angesehen wird und dass da möglicherweise eine Verwechslung zugrunde liegt. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht.
Ja, weiß keiner. Ich würde denken, eigentlich, also ich weiß nicht, mein Bild wäre schon, dass die sehr genau ihre Mittiere auch kennen, auch Flügelschlag und sowas, dass die jetzt nicht nur auf die Farbe oder auf den Rücken gucken. Der Flügelschlag ist ja doch recht anders, auch die Art zu fliegen. So, ne? Also gut, aber das ist natürlich eine Frage. Kann man sich dann, das ist so eine Frage, die dann weiterführt.
Also man fragt sich, warum wird eine Ringeltaube, die 50 Meter weit weg ist, warum wird die angeflogen? Ob, ja, ich weiß es nicht. Und dann gibt es Situationen, wo eine Ringeltaube 2 Meter neben dem Sperberweibchen auf demselben Ast sitzt. Und da passiert nichts. Und
kennt man ja teilweise auch von Tauben, die in Habichthorstbäumen sitzen oder unterm Wanderfalken auf dem Schornstein oder solche Geschichten, wo man auch denkt, sind die blöd? Aber vielleicht wissen die sehr viel besser, wie die jagen, als man denkt.
Und das hat auch nichts damit zu tun.
Oder sind doofe Tauben.
Das hat auch nichts damit zu tun, dass vielleicht der Sperber gerade keinen Hunger hatte oder sowas, weil das kann innerhalb von einer Stunde passieren, dass dreimal nichts passiert und einmal wird irgendwo so eine weit entfernte Ringeltaube angeflogen und vertrieben.
Aber du könntest mir jetzt mehr, also ich meine, ich esse schon gerne, sieht man. Aber wenn ich jetzt Hunger hätte und man wird mir ein Stück Leberkäse dahin stellen oder eine Pizza Hawaii, würde ich das nicht essen. Also vielleicht mag der Sperber dort auch einfach keine Tauben und das weiß die Taube.
Kann natürlich.
Also weil du warst ja vorhin auch schon auf bei dem Thema, bei dem ich auch häufiger bin, wo ich auch sage, eigentlich gibt es sowas wie Populationsverhalten, es gibt sowas wie Habitatsverhalten, es gibt sowas wie familiäres Verhalten, so Familientraditionen und dann gibt es auch das Individuum am Ende und die sind halt einfach auch unterschiedlich. Und auch das andere, was du gesagt hast, heißt ja am Ende, jedes Tier muss verstehen, wann es sich lohnt zu fliehen oder wann man fliehen muss. Wenn es dann zu einer Fehlentscheidung kommt, ist er entweder sofort tot oder hat hinterher keine Energie mehr.
Ja.
So, ne? Also das ist ja lebenswichtig, wirklich irgendwie Situationen einschätzen zu können. Und wahrscheinlich, ja, ist es irgendwie sowas aus Körpersprache, Wissen, was sind das für Typen, wie jagen die, also bin ich sicher oder nicht. Und vielleicht stimmen häufig die Einschätzungen und manchmal halt nicht und dann findest du eine Taubenrupfung.
Das Problem ist ja auch, wir versuchen immer in menschlichen Kategorien zu denken.
Ja.
Und das trifft bei den Tieren nicht zu. Das, was man erwartet, Das trifft man häufig draußen nicht an.
Und die haben andere Kriterien.
Funktioniert völlig anders.
Ich meine, wir könnten jetzt auch noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen, wie verschiedene Greifvogelhorste aussehen. Aber in dem Habicht-Podcast haben wir ja darüber gesprochen, zum Beispiel Habicht, große gebaute Horste am zentralen Stamm oben in der letzten Astgabel ist so der Klassiker. Und ich hatte aber auch schon mal einen Habichthorst in dem Buchenwald. Da hätten 15 solcher Astgabeln zur Verfügung gestanden. Aber der war völlig in der Kronperipherie auf so einem kleinen, schwankenden, halbmorschen Buchenast und hat da drei Junge großgezogen, wo alle dachten, was machst du da? Hast du das Buch nicht gelesen?
Ja, genau.
Sozialverhalten vielleicht mal. Was sind das eigentlich für Vögel? Also mein Bild ist, dass das schon Einzelgänger eigentlich sind. Es gibt diese Brutzeit, das Brutpaar. Wenn das erfolgreich ist, dann bleiben die ein Brutpaar, sonst kann das auch schon mal wechseln. Du hast auch, glaube ich, geschrieben, dass es da auch schon zu verschiedenen Wechseln kommen kann. Dass auch, glaube ich, die Jungvögel schon vergleichsweise früh und konsequent dann auch das Brutrevier verlassen. Das ist nicht so, dass die jetzt da noch ein Jahr lang rumtouren. Insgesamt sind das halt Teilzieher. Also es gibt einen Teil, die sind Standvögel, die bleiben im Winter da. Andere ziehen ein bisschen weg. Mal zieht das Männchen weg, mal das Weibchen und kommt dann wieder. Und dazu kommen aber auch noch Vögel aus Skandinavien oder sonst woher, aus kälteren Gebieten, die dann zum Beispiel hier überwintern. Manche ziehen kurz, manche etwas weiter. Also sehr gemischte Gemengelage, könnte man sagen. Und man weiß es auch, dass an verschiedenen Stellen, wo so Engpässe sind, Gibraltar oder auch am Schwarzen Meer, dass da teilweise auch Sperbergruppen herumziehen. Aber da ist auch mein Bild, dass die eigentlich nicht viel miteinander machen, sondern eher so lockere Gruppen sind, die gar nicht koordiniert irgendetwas zusammentun. Also insgesamt das Bild, das sind Einzelgänger. Würdest du das teilen oder hast du da ein anderes Bild?
Ja, zu 100%. Also, und trotzdem gibt es natürlich immer wieder Begegnungen von Individuen in den Brutrevieren. Außer Brutpaaren gibt es ja die sogenannte Brutreserve. Das sind meistens vorjährige Vögel. Es können aber auch zwei- und dreijährige darunter sein. Und die haben zwar auch bestimmte Aktionsräume und die überlagern sich mit den Revieren von Brutpaaren. Das heißt, die lungern da rum und gucken mal nach, ob denn da alles noch in Ordnung ist. Und wenn dann ein Brutpartner ausfallen sollte, dann springen die sofort in diese Lücke und ergänzen. Ansonsten haben die nicht so strenge Aktionsräume, größer auf jeden Fall, wie die ansässigen Brutpaare. Und es kommt durchaus vor, dass in einem Brutrevier 3, 4 Sperber gleichzeitig sich aufhalten. Und das Brutpaar versucht natürlich, das Revier zu verteidigen und dann werden alle Eindringlinge sozusagen sofort verfolgt und vertrieben. Das sieht etwas anders aus, wenn ein Brutpartner verloren geht, dann ist die Bereitschaft, einen neuen Partner in das Revier zu locken oder zu dulden, natürlich entsprechend groß, dann gibt es solche Vertreibungsflüge nicht. Ich habe viele Jahre lang im Herbst den Greifvogelzug in Südschweden in Falsterbo verfolgt, wo an Spitzentagen über 1000 Sperber durchziehen. Das ist auch total interessant. Es gibt eine zeitliche Abfolge. Als erstes fliegen die Jungvögel und die Altvögel kommen später. Erst die Weibchen und zum Schluss die älteren Männchen. Und da gibt es halt keinen Zusammenhalt. Die fliegen alle, weil...
Wie sie wollen, so.
Wie sie wollen, in Richtung Südwesten. Und interessant ist, auch da zeigt sich, dass das alles Individuen sind. Wenn sie dann rausfliegen im Falsterbo aufs Meer, dann hat man wirklich den Eindruck, einige, die haben Schiss in der Buchse, weil sie über Wasser sind, und drehen dann wieder um. und versuchen das unter Umständen 2-3 Mal. Und irgendwann ist der Zugdrang so gewaltig, dass sie dann doch rübergehen Richtung Dänemark.
Ist das eigentlich wirklich, also ziehen die in der schmalen Spur wirklich nach Falsterbo und dann da übers Meer oder kommen die ein bisschen breitfrontiger da an, da die Küsten lang?
Also die Masse geht tatsächlich über Falsterbo. Einige gehen natürlich vorher raus, aber da konzentriert sich's. Und wenn man da stehen dann Trauben von Ornithologen mit Spektiven, da flitzen die
also
da
durch die Beine. Als Sperber.
Ja. Da fliegen einem die Vögel durch die Beine. Es ist also wirklich.
Wann ist die beste Zeit, mal für alle Interessierten?
Anfang September.
Guck, das ist genau meine Zeit.
Nein. Hosiana. Du wirst begeistert.
Hosiana. Ja, was da nochmal interessant wäre, da gibt's ja jetzt die Brücke, gibt's noch gar nicht so lange, ne, oder? Hat sich dadurch eigentlich was geändert? Also fliegen die alle immer noch übers Meer oder fliegen jetzt manche auch über die Brücke? Weiß man? Ja, das ist ja vielleicht, ja, also ich war beim Vogelzug in Gibraltar und da gibt es ja auch diese Erzählung, dass manche entkräftet dann auf der anderen Seite ankommen und die kommen halt von tief hoch. Ich weiß nicht, ob das nicht auch da rein interpretiert ist, weil ich habe halt auf Madeira Wanderfalken gesehen und Zwergadler, die eigentlich die es da nicht gibt. Die sind also irgendwie diese 700, 800, 900 Kilometer übers Meer geflogen, wahrscheinlich sturmvertrieben. Und ich würde auch denken, dass diese Vögel, Schwarzmilane oder Schlangenadler, die da so ziehen, dass die 14 Kilometer übers Meer fliegen können. Also ich weiß nicht, ob das nicht dramatisiert wird, dass da Vögel jetzt nicht übers Meer fliegen können. Also
mit der Öresundbrücke, glaube ich, da gibt es gar keinen Zusammenhang. Es kann sein, dass ein Sperber sich mal zwischendurch oben drauf setzt auf so einen Pylon.
Aber nicht, dass die da die Thermik nutzen, um zu gleiten. Das interessiert die knapp die Hälfte. Ja. Vielleicht noch zum Jagdverhalten. Ich hatte vorhin schon gesagt, die nutzen gern Deckung. Jetzt ist es aber schon auch vielfältig. Also man sieht sie ja gar nicht so selten in Thermiksäulen auch hochkreisen, auch mit anderen Greifvögeln. Man sieht dann auch so Suchflügel, eigentlich ähnlich schon fast, wie es manche Falken machen, dann auch im Sturzflug meistens in so Vogelgruppen hinein. Man hat gehört aber auch von Fledermausjagden und verschiedenen anderen Dingen. Dann sind Mäuse und Amphibien manchmal auch in den Beutelisten mit drin. Was hast du alles so beobachtet an Varianten? Was ist dein Bild? Was fressen die denn so?
Also zu über 90% besteht die Nahrung aus kleinen Vögeln. Vom Zaunkönig oder vom Goldhähnchen bis zur Türkentaube, Ringeltaube. Einmal habe ich live gesehen, wie ein Sperberweibchen in der offenen Feldflur auf einem Rebhuhn saß und versuchte es um die Ecke zu bringen, was dem Vogel nicht gelungen ist, war doch eine Nummer zu groß. Was man von den Jagdweisen nicht so oft mitbekommt, ist, wenn sie ja in einer Hecke jagen. Da gibt es eine ganz spezielle Methode. Man kriecht als Sperber in eine dichte Hecke rein und klettert darin rum.
Also ist das wirklich so, dass die zu Fuß da reinlaufen oder auch fliegen die da rein?
Nee, entweder, wenn das so eine Weißdorn-Schnitthecke ist oder
Kotobiaster
oder sowas, dann sitzen sie oft oben drauf. Und man kann dann sehen, wie sie mit ihren Fängen irgendwie unten rein.
Sie haben sehr lange Krallen und sehr lange Beine, ja. Genau.
Oder sie kriechen richtig rein und tippen in der Hecke rum, um die Spatzen oder irgendwo Heckenbraunelle, Rotkehlchen, die meinen, da wären sie in Sicherheit, die steigen denen hinterher.
Da würde ich ja jetzt vermuten, da sind die Singvögel in der Hecke beweglicher als der Sperber oder springen die da also drauf?
Ich habe selber gesehen, wie ein Sperber am Männchen einen Spatz daraus gefickt.
Oder ist das ein Jungvogel aus dem Nest oder so? Kann wirklich sein. Einer, der da rumhüpft? Ah, spannend.
Und Gerade zu Anfang der Brutzeit findet man öfter Blutkiele von gerade fast flügge werdenden Amseln. Das heißt, die selber noch gar nicht fliegen können. Mhm. Und die sind vom Sperber aus dem Nest geholt worden. Und das entspricht dem. Also irgendwo rumklettern und dann kommen sie irgendwann auch mal mit so einem Amselnest in Berührung und dann wird reingegriffen und dann holen sie sich die Jungen raus. Das meiste ist aber, dass sie, nehmen wir mal an, irgendwie Buchfinkschwarm an einem Silohaufen, dass sie sich draufstürzen und zuschlagen oder am Futterhäuschen. Sitzen sie irgendwo in der Nähe und irgendwann schlagen sie zu und holen sich den nächsten Brocken, den sie gerade erwischen können. Erfolg und Misserfolg spielt dann eine ganz große Rolle. Wenn ich an einer Örtlichkeit öfter Jagderfolg habe, dann fliege ich da natürlich wieder hin, weil die Chance, da etwas an Beute zu erwischen, relativ groß ist. Fällt mir gerade eine interessante Geschichte ein. Ich habe ja auch Altvögel gefangen und bei den Männchen, wenn die zurückkommen, haben sie meistens Beute. Und die Beute hängt dann in dem Japan-Netz mit drin. Und in einem Fall war das eine junge Rauchschwalbe, die hatte einen Ring der Vogelwarte Helgoland. Und zufällig kannte ich jemanden, der Rauchschwalben beringt. Mhm. Und diese Schwalbe war ein paar Tage vorher als Nichtflügge im Nest in irgendeinem Kuhstall beringt worden. Und das Interessante ist, diese Rauchschwalbe war vom Brutplatz des Sperbers 8 Kilometer entfernt. Und man weiß, wenn Rauchschwalben aus dem Nest rausgehen, flügge werden, die halten sich noch ein paar Tage im Bereich des Geburtsortes auf. Das heißt, der Sperber ist 8 Kilometer geflogen, um sich die Schwalbe zu packen. Das war irgendwie total interessant. Solche Dinge kriegt man allenfalls über Besenderung raus. Ja. Und das fand ich spannend.
Spuren lesen. Ich versuche in der Greifvogelgruppe dafür die Wahrnehmung zu schärfen und die Sperber sind ja da spannende Lehrer, so könnte man sagen. Und übrigens habe ich bei dir in deiner Veröffentlichung über deine Friedhofssperber habe ich einmal kurz gezuckt und dachte, was erzählt der Hermann da für einen Käse? Hab's dann recherchiert und dann dachte ich, was hat der Achim eigentlich jahrelang für einen Käse erzählt? Ich habe lange Zeit vom Schmelz erzählt und dachte, und irgendwer hat es mir erzählt und ich habe es einfach geglaubt. Ich weiß nicht mehr, von wem ich es habe, aber er war irgendwie glaubwürdig, glaube ich anscheinend. War irgendwie so eine Autorität für mich. Da hieß es nämlich, die Greifvögel hätten eine stärkere Magensäure als die Eulen. Das stimmt soweit. Aber deswegen würden auch die Knochen da vollständig gelöst und das Fettweiße von den Taggreifen wäre Kalk. Und du hast geschrieben, das wäre kristalline Harnsäure. Und die kenne ich so als Überzug von anderem Vogelkot. Und ich dachte aber noch nicht, der Schmelz, das ist doch Kalk. Aber das stimmt gar nicht. Also die Knochenreste, die sind halt nicht weiß, sondern grau-grünlich, hast du geschrieben, ne? Ja, was gibt's eigentlich in der Nähe von so einem Sperberhorst zu finden an Zeichen und wie ist das zu deuten?
Also bei der Suche nach Sperbernestern sollte man primär auf solche Hinterlassenschaften, sei es Schmelzspuren, Mauserfedern oder Rupfungen achten. Wenn man also durch einen Wald läuft und immer einen Kopf in den Nacken auf der Suche nach dem vermeintlichen Nest, da kriegt man allenfalls Genickstarre, aber das Erfolgserlebnis stellt sich meistens nicht ein. Es ist viel besser, immer auf den Boden zu achten und zu gucken, ob man da Schmelzspuren findet ob man vom Weibchen eine Mauserfeder findet. Und wenn man das hat, dann kann man den Bereich schon relativ gut eingrenzen. Man muss also nicht mehr den ganzen Wald absuchen, sondern da muss das Nest irgendwo in der Nähe sein. Und dann kann man anfangen, mal den Kopf in den Nacken zu legen und zu gucken, ob man das Nest findet. Das ist viel, viel einfacher und meistens auch erfolgversprechender.
Woran würdest du denn sehen, dass das ein Sperbernest ist?
Also wenn man nicht gerade zu Anfang der Brutzeit in den Wald geht, um zu suchen, dann hängen am Sperbernest kleine Flaumfedern vom Weibchen, die sogenannten Pelzdunen. Und später, wenn Junge da sind, die dann auch ihr Dunenkleid wechseln, dann kann man in manchen Fällen davon ausgehen, dass Frau Holle ihre Kissen ausgeschüttet hat, weil das Nest ist dann übersät mit Flaumfedern. Und dann ist es klar, das kann nur ein Sperber sein. Das macht kein anderer Greifvogel.
Und was vielleicht auch noch, also zumindest bei mir im Gebiet ist es so, dass diese in Frage kommenden Wäldchen häufig gar nicht so riesig sind. Und dann, weil er halt jedes Jahr normalerweise neu baut, findet man halt andere Nester in der Nähe noch, die dann halt schon älter sind. Die sind schon ein bisschen zusammengefallen oder abgerockt. Jetzt ist es so, glaube ich, dass manchmal die neuen Nester auch schon weiter entfernt sind. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Das hängt dann halt vom Brutgebiet ab, ne?
Ja, genau. Also es gibt da einige Reviere, wo man 5, 6 verschiedene Nester finden kann. Gelegentlich kommt es sogar vor, dass auch ein altes Nest wieder in Beschlag genommen wird und nur ein paar Zweige oben drauf gelegt werden. Das sieht man aber relativ gut. Wenn man mit dem Fernglas schaut, dann hat man frische Zweige, die noch helle Bruchkanten haben an den Enden. Mhm. Und das kann man dann relativ gut sehen. Wenn bereits Eier drin sind und das Weibchen brütet, sieht man meistens auch den Stoß über den Nestrand hinausragen.
Stoß sind die Schwanzfedern. Die
Schwanzfedern, genau. Sodass man eigentlich sofort weiß, aha, alles klar, Sperber ist am Brüten.
Und wenn man jetzt das Glück hat, weil da sieht man die Nester eigentlich auch noch ganz gut spät im Jahr, dass man noch so ein Fichtenstangenholz hat, also so eine Fichtenschonung, wo die brüten, dann ist das, so kenne ich es, so an der Grenze, wo das Grün beginnt oben, genau. Und dann häufig so an den Zentralstamm drangelehnt, also so vom Seitenast, die gehen ja so im 90-Grad-Winkel meist dann weg, ne? Und dann sind die so in den Winkel reingebaut.
Deshalb sind Fichten eigentlich auch prädestinierte Bäume, weil die Seitenäste fast im 90-Grad-Winkel vom Hauptstamm abzweigen. Mhm. Und diese Seitenäste haben dann wieder Nebentriebe, die bilden eine ideale Plattform, sodass, wenn man da Zweige drauflegt, hat man eine gute Basis, um dann das Nest fertig zu stellen. Das ist bei Laubbäumen oftmals anders. Es gibt Nester in Saalweiden zum Beispiel, die haben einen spitzen Winkel, die Äste. Und wenn man da als Mensch versuchen würde, Zweige in so eine Astgabel zu legen, da würde nie ein Nest raus, weil die Zweige, die kippen sofort runter. Und das passiert den Sperbern auch und es gibt viele Beispiele, wo der Boden übersät ist mit Zweigen, die einfach runtergewurzelt sind. Und deshalb ist eigentlich die Art des Baumes für den Sperber gar nicht so entscheidend, vielmehr welche Struktur hat er. Und da geht er auch in Sträucher rein. Ja. Und ein idealer Strauch für den Sperber ist der Weißdorn. Da sind ganz viele Zweige und Stachel und sehr, sehr fein strukturiert. Und da kann man als Sperber sehr gut bauen. Und das machen die gerne und oft.
Würdest du sagen, also meine Vermutung ist, wieso gehen die eigentlich in so dichtes Gestrüpp mit ihrer Brut? Klar, aus so einem Fichtenstangenholz können sie unten gut abfliegen, ne? Aber ist das auch, wir waren vorhin nochmal bei dem Punkt, wie groß ist die Gefahr für so ein Sperberhorst, dass ein Predator kommt, ein Fressfeind, ne? Da hilft natürlich jetzt so ein Fichtenhorst jetzt nicht unbedingt gegen den Steinmarder von unten. Aber man kann sich schon gut vorstellen, dass die Krähen, dass die Eichelhäher, alles was von oben kommt, vielleicht auch ein Habicht, dem ist das vielleicht auch zu dick, dass das schon auch ein Schutz ist, ne, wenn ich in so einem Gestrüpp bin. Meinen Sie, das ist der entscheidende Faktor?
Schutz vor Prädation zum einen, aber auch was Witterung angeht. Mhm. Die grünen Zweige, du hast es eben gesagt, die bauen in Nadelhölzern oft knapp unterhalb der Zweige, die noch grün sind. Das hat natürlich bei Regen auch entsprechende Schutzwirkung, wenn dann so ein grüner Fichtenzweig oben drüber steht. Und ich habe mal Himmelsrichtungen gemessen. In welche Richtung zeigt das Nest? Und das war meistens auf der windabgewandten Seite.
Das ist ja auch nochmal interessant, wenn man überhaupt kartiert, jetzt unabhängig auch vom Sperber, auch anderer Arten, wenn man sich überlegt, genau, wo ist eigentlich die Hauptwindrichtung, was ist Nordhang, was ist Südhang und solche Geschichten, alles spielen eine Rolle. Da kann man schon Häufung finden, so im eigenen Gebiet. Ne? Also Das sind auf jeden Fall Kriterien auch. Ja, genau. Ja, prima. Das war zum Spurenlesen noch mal so ein bisschen. Achso, du hattest noch nichts gesagt über die Rupfplätze so richtig, ne? Oder dass du hattest mich vorhin schon im Nebengespräch, als wir noch mal kurz überlegt haben, was wollen wir noch berichten. Für mich waren es Rupfplätze, für dich waren es Beuteübergabeplätze, so wie ich es von Habichten kenne, so habe ich das verstanden.
Also nicht jeder Sperber fängt einen Kleinvogel, fliegt zum Brutplatz und rupft da erst. Manche rupfen bereits vorher. Das gilt insbesondere für größere Beutevögel, wenn man sich vorstellt, so ein Sperber 140 Gramm, das ist ein kleiner Bursche, und wenn der mit einer dicken Amsel, die voll im Gefieder ist, über viele Kilometer fliegen muss, ist das natürlich auch eine ganz schöne Kraftanstrengung. Und wenn man den vorher rupft und ja flugtauglich vorbereitet, dann ist das vielleicht nicht ganz so anstrengend. Also manche Männchen rupfen vorher schon. Andere, denen ist das egal, die fliegen mit der Beute grundsätzlich zum Rupf oder Übergabe.
Auch mit Tauben? Also schaffen die das, auch so eine große Ringeltaube zu tragen, oder ist die sperrig?
Ich habe ein Weibchen live erlebt, wie die im Steigflug mit einer Ringeltaube durch die Ortschaft, wo ich wohne, wow, geflogen ist und landete auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und da gibt es so eine Schule auf dem Rasen. Und dann kamen leider Leute.
Also das kann mehr sein als das eigene Körpergewicht.
Ja,
ne?
Und der Sperber und das Weibchen ist weggeflogen, die Ringeltaube lag da noch. Dann habe ich mir eine Waage geschnappt und habe die Ringeltaube gewogen. Und hier hatte 600 Gramm. Und der Sperber mit, ja, zu Anfang der Brutzeit sind sie ein bisschen schwerer, dann bringen die es auf 300, 320 Gramm. Das heißt, das Doppelte an Gewicht.
Ungefähr so, wie ich hatte auch berichtet im Habicht-Podcast über diese Dokumentation, dass ein Habicht-Weibchen auch eine Gans von 2,5 Kilo mal weggetragen hat. Aber der Habicht ist halt vom Körperbau auch nochmal viel, viel kräftiger. Von daher, das erstaunt mich jetzt wirklich.
Ja, hat mich auch, auch sehr gewundert. Aber also der Regelfall ist, dass man den Rupfplatz, ich bleibe mal dabei, in Sichtweite des Nestes findet. Das heißt, meistens kann das Weibchen auf dem Nest sitzend sehen, wenn das Männchen kommt. Das heißt, man hat dann etwa eine Distanz von 20, 30 Meter. In dieser Distanz spielt sich das ab. Das kann ein Baumstumpf sein, das kann ein Maulwurfshaufen sein, das kann ein Zaunpfahl sein, und die Männchen bringen die Beute zielsicher genau zu diesem Punkt. Rupfen, wenn sie es nicht vorher schon gemacht haben, deshalb findet man dort ganz viele Federn, und rufen. Und das Weibchen kommt vom Nest angeflogen in einem Affenzahn. Und wenn man das gesehen hat, oftmals springt das Männchen hoch, lässt die Beute fallen, das Weibchen saust drunter her, übernimmt die Beute und frisst selber oder fliegt damit zu den Jungen, wenn schon Junge da sind.
Ich habe das noch nie so gesehen. Ist das so wie bei, also ich kenne es von Milan und von Wein, dass dann der übergibt, auch nochmal so ein bisschen nach oben fliegt. Macht die das auch? Weißt, was ich meine, ne? Dass sie so nach oben fliegen und dann die Beute loslassen, dass die leichter ist,
es zu fangen. Beuteübergaben, das passiert später in der Brutzeit öfter, dass das Männchen gar nicht mehr zum Rupfplatz kommt. Mhm. Es wird vom Weibchen abgefangen sozusagen. Und dann passiert genau das, was man bei den Weinen auch erleben kann, dass das Männchen hochfliegt, die Beute fallen lässt und das Weibchen sich auf den Rücken dreht und von unten,
ja, sieht immer cool,
der
ja.
Luft die Beute abnimmt. Das machen übrigens hinterher die Jungvögel auch, wenn sie...
Ist ja so spielerisch sind. Dann.
Genau.
Wie ist das eigentlich? Ich glaube, du hast das auch beschrieben, oder ich habe das aus einer anderen Quelle, dass die, auch wenn die Mäuse fangen, die auch sehr gründlich rupfen.
Ja.
Wo man sich jetzt schon fragt, wieso? Ihr könnt doch das per Gewölle eigentlich wieder loswerden. Wieso dieser Kraftaufwand?
Interessante
Frage. Hast du eine Idee?
Ehrlich gesagt nicht.
Nee. Auch nicht. Eigentlich? Oder es ist vielleicht auch Gewohnheit einfach, oder? Ja, keine Ahnung. Irgendwie so ein Muster.
Schmeckt das mit Fell nicht so gut.
Die mögen keine Zecken haben. Wahrscheinlich sind Zecken, ja. Nee, das hatte ich mich gefragt. Gut, vielleicht nochmal ein Hinweis an alle, so die gerne auch Natur erforschen oder auch mit Kindern unterwegs sind. Solche Plätze, wenn ihr natürlich mal so einen Beuteübergabeplatz findet, ich bin ja lernfähig und nenne ihn jetzt so, das sind wirklich Fundgruben. Also was man da findet, da kann man sehr schön auch mit Kindern mal die Federn auch sortieren und mal schauen, kann man, also manchmal hat man vollständige Federsätze da. Ihr könnt euch das angucken. Ich schreibe die Links in die Shownotes, auch Featherbase oder vogelfedern.de. Da gibt es zwei so Seiten, die haben ganz viele vollständige Vogelsätze von ganz, ganz vielen Vögeln. Da könnt ihr mal ausschauen, anschauen, wenn ihr kein Federbuch zu Hause habt, wie das aussieht, und versuchen, die mal so zusammenzusetzen. Und dann werdet ihr feststellen, dass ganz viele Singvogelfedern erstmal sehr ähnlich wirken. Aber das ist genau spannend, dann mal so einen Blick für die Details zu kriegen. Dann gibt's so verschiedene Schlüsselfedern manchmal oder irgendeine Kante, die eine andere Farbe hat. Und dann kriegt ihr das auf einmal raus und wisst, hey, das war ein Grünfink. Ich dachte, ja, so, das ist... Da muss man ein bisschen das ist auch was für Regentage. Kann man erstmal gucken, dass man alle einsammelt. Und aber ich glaube, das macht Spaß, das hat auch was Detektivisches und man nimmt hinterher viel mehr Dinge wahr als vorher. Hast du wahrscheinlich auch schon 100 Mal gemacht.
Ja.
genau, aber du hattest noch was mit den Wiederfunden zu berichten.
Ach so, ja.
Und du hast mir noch ein Stichwort gegeben, Kalendereffekt. Da bin ich natürlich auch neugierig.
Ja. Also schieß los. Also erstmal zu den Wiederfunden. Interessant war es ja nachzuvollziehen oder mitzubekommen, ob man von den beringten Sperbern irgendwann mal etwas wiederfindet, dass man herausbekommt, wo sie hinziehen, sind sie weggezogen oder wie sind sie umgekommen. Da kann man eine ganze Menge interessante Dinge herausfinden. Also insgesamt von 6.000 6.000 waren es, glaube ich, 6.000 Sperbern, die ich mal in der Hand hatte und beringt habe, gab es 550 Rückmeldungen von Vögeln, die irgendwo wiedergefunden worden sind. Die Hauptzugrichtung war Südwest, also aus Frankreich, Spanien. Der weiteste Fund ging übers Mittelmeer bis nach Algerien. Ein Fund war das. Interessant war, dass von den Jungvögeln die allermeisten bereits im ersten Jahr zurückgemeldet worden sind. Das heißt, die Sterblichkeit ist bei Jungvögeln extrem groß. Die Haupttodesursache, soweit man das feststellen kann, war Scheibenanflug. Es gab dann auch einige Lebenkontrollen durch andere Beringer. Oftmals waren auch irgendwie Hauskatzen oder sowas beteiligt, die Sperber irgendwie gefangen haben, weil die vorher krank waren. Was man nicht so richtig einschätzen kann, wenn ein Sperber verhungert und deshalb ums Leben kommt, irgendwo verreckt im tiefen Wald oder in weiter Flur, die werden natürlich nicht gefunden. Und Vögel, die gegen die Wohnzimmerscheibe fliegen, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie wiedergefunden werden. Interessant ist auch, ich hatte zu Anfang gesagt, dass ich auch Sperber mit Farbringkombinationen versehen habe, dass die Jungvögel, die weiblichen Jungvögel, siedeln sich weiter vom Geburtsort an als die Männchen.
Das ist eigentlich ein sehr seltenes Bild, muss man dazu sagen. Häufig ist es andersrum bei vielen Tierarten, ne?
Ja, das hat wahrscheinlich auch mit Inzuchtvermeidung zu tun. Wenn man also Geschwister, Männchen und Weibchen, einen großen räumlichen Abstand haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich untereinander verpaaren, relativ gering. Das könnte eine mögliche Erklärung sein. Aber das ist, wie gesagt, nicht durch mich herausgefunden worden. Das haben auch die Engländer, insbesondere ihren Newton, durch sehr viel umfangreichere Untersuchungen viel früher schon herausgefunden.
Na, dann gibt's ja vielleicht auch noch Zug, also in die Mittelmeerregion und nach Afrika. Da ist es ja irgendwie zum einen so, dass Vogelschwärme auch von Sperbern genutzt werden, ne? Also die jagen, also das kann man eigentlich immer, wenn man im Herbst oder im Frühling Vogelschwärme sieht, lohnt es sich auch das Verhalten genau anzugucken, um zu schauen, ist da, manchmal sind es Wanderfalken, manchmal sind es Sperber, andere Baumfalken, was auch immer, turnt da rum und versucht natürlich von den Vögeln was abzukriegen. Und die Sperber haben da auch verschiedene Strategien, vorhin hatten wir schon gesagt, manchmal fliegen sie hoch und machen so Sturzflüge, manchmal fliegen sie in die Schwärme rein und versuchen da Verwirrung zu stiften oder sich sogar ein bisschen zu tarnen. Das habe ich nicht selber beobachtet, aber mehrfach schon gelesen, dass die dann auch tun, als ob sie unbeholfen wären und also sich tarnen als nicht gefährlicher Vogel und versuchen, in diese Schwärme reinzuschleichen. Dann gibt es aber auch wieder Beobachtungen, die habe ich auch selbst nicht gemacht, die sind aber wissenschaftlich dokumentiert, dass auch Stare sich mal zusammentun und gemeinsam auf die Sperber losgehen und die wirklich töten. Von daher wäre das natürlich auch eine Frage, was ist das auf dem Zug eigentlich für so eine Gemengelage? Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr Todesursachen, wenn man auch an Singvogelfang denkt, im Mittelmeerraum, der immer noch betrieben wird und die Leben von Singvögeln, junge Sperber versuchen, dann leichte Beute zu kriegen, kommen vielleicht auch an diese Leimruten oder in diese Netze rein. Also da ist ja vieles möglich. Wie ist da dein Bild, so wenn man so auf diese ganze Gemengelage, die ist ja sehr komplex, auch guckt?
Ja, ich bin mal in Anatolien gewesen, an der Ostseite des Schwarzen Meeres, an der Grenze nach Georgien. Da ist auch so ein Konzentrationspunkt für Greifvogelzug. Der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass in dem Ort Batumi über 1 Million Greifvögel jeden Herbst gezählt worden sind.
Das ist noch so ein Ziel für mich.
Und da fliegen auch ganz viele Sperber. Und ich hatte die Gelegenheit, ich war nicht auf der georgischen Seite, sondern auf der türkischen. Und da ist es bei den einheimischen Traditionen, da gibt es sehr viele Falknervereine, die mit Sperbern Wachteln jagen. Und zwar fangen die, bevor der Greifvogelzug losgeht, Maulwurfsgrillen und fangen damit Neuntöter. Und die Neuntöter werden abgerichtet auf einen 1,5 Meter langen Stab, immer wieder sich hinzufliegen und rumzufliegen, die werden falknerisch angebunden. Und dann gehen die Falkner in die Berge, spannen Japannetze auf und winken mit diesem Stab, an dem der Neuntöter sitzt. Und damit der Neuntöter jetzt keine Panik kriegt, kriegen die Augen so etwas abgeklebt mit so Halbschalen, die können nur nach unten gucken. Und da finden sie auch ihr Futter, was an diesem Stab befestigt wird. Und die Sperber fliegen dann ins Netz rein und die werden innerhalb von wenigen Tagen abgerichtet von den Falknern und damit werden dann Wachteln gebeizt. Und die Neuntöter und Sperber werden am Ende der Saison wieder fliegen gelassen.
Also, aber die Wachteln nicht.
Die Wachteln, die wandern in den Kochtopf und das ist eine total spannende Sache. Man kann das sehr kritisch sehen. Ich habe das auch sehr kritisch gesehen. Aber man ist im Moment dabei, diese Methode ja auch pädagogisch sich oder wissenschaftlich auch nutzbar zu machen, indem man diese Sperberfänger oder Falkner versucht, in die Zählungen, in die Untersuchung der Greifvögel da einzubinden. Und das war jedenfalls hoch spannend, sich das anzugucken. Und ich muss sagen, die sind sehr, sehr pfleglich mit den Vögeln umgegangen.
Ja, ich habe natürlich auch spontan ein massives Störgefühl, massives, und denk als erstes erstmal, meine Güte, wie krank sind die Menschen auf der ganzen Welt, müssen gar nicht hochnäsig dann auf Türken oder auf Georgier gucken, wenn wir gucken, wie wir mit Tieren umgehen.
Als ich das so gesehen habe, fiel mir immer Angler ein, die einen Regenwurm auf den Haken nehmen, ja, und damit Fische angeln.
Ja.
Und so ähnlich machen es die türkischen Falkner mit den Neuntötern. Damit angeln die halt im Sperber. Wir sind nicht besser.
Ich bin ja eigentlich immer an der Frage dran, wie intelligent, also wie sind Tiere eigentlich, und dem werden wir uns nicht so richtig nähern können, aber ich habe da mehr Fragen als Antworten. Aber es gibt ja schon Hinweise darauf, dass Tiere, die man früher als niedere Tiere bezeichnet hätte, dass es da teilweise komplexe Kommunikation gibt, komplexes Sozialverhalten. Zum Beispiel, ich habe auch ein Buch jetzt schon über Regenwürmer, ich werde mich damit auch beschäftigen. Die Hirnstrukturen oder die Nervenstrukturen sind da auch durchaus interessant. Was die können sensorisch, wie sie das verarbeiten und so, das ist, es gibt sehr viel spannende Fragen. Also in der Tat. Also von daher, ich habe das Buch schon seit 2 Jahren im Schrank stehen. Das Wissen ist von selber noch nicht in mein Hirn gedrungen, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber Batumi, das ist für mich auch noch so ein Ziel. Jetzt bin ich mit 2 Freunden erstmal in Burgas jetzt im Frühling. Das wird, glaube ich, auch ganz gut.
Wenn man da in den Bergen steht, unter einem die Wolken, und irgendwann kommen die Massen an Wespenbussarden, ja, und Schwarzmilaner und Adler direkt auf einen zugeflogen. Es ist Fassbar.
Ja,
Wahnsinn.
Ja, ich fand schon, wie Gibraltar fand ich schon abgefahren. Dann fand ich die Extremadura noch abgefahrener. Und das reizt mich jetzt auch Bulgarien, aber auch das, weil da kommen ja auch nochmal andere Arten, die man jetzt hier im Westen so nicht so sieht. Zum Beispiel gibt's halt auch unseren Sperber und den Kurzfangsperber dann teilweise, ne? Dass man dann, oder man Adlerbussarde, dass man Adlerbussarde, Falkenbussarde, sowas mal sieht, Steppenadler, sowas alles.
Ja.
Jetzt hier, wir bewachen unsere Schreiadlerhorste in Deutschland. Über Libyen werden sie abgeschossen, das ist nochmal wieder was anderes, aber da kommen halt alle Schreiadler dann am Schwarzen Meer hoch.
Ja.
So, ich freue mich schon.
Toll.
Du hattest noch den Kalendereffekt.
Ach so, ja. Was ist das total denn? Interessante Geschichte. Wenn sich Sperber fortpflanzen, dann passiert das ja nicht zum selben Zeitpunkt. Es gibt da also so eine Spanne von mehreren Wochen. Es gibt Sperber, die fangen früh im Jahr an zu brüten. Die ersten Brutpaare beginnen schon Mitte April, andere erst im Juni. Die Hauptmasse fängt Ende April, Anfang Mai an mit der Eiablage. Und es gibt so verschiedene Tendenzen. Wer früh anfängt, der hat große Gelege, hat viele Junge und da werden dann auch im Durchschnitt mehr Weibchen groß. Wer spät anfängt, da ist der Aufwand zu groß. Das heißt, für so einen Sperber ist halt eben die Aufzucht der Jungen von 4, 5 Rösslingen, das ist sehr energiezehrend. Und wer später anfängt, bei dem ist es dann so, dass mehr Männchen groß werden, weil die nicht so viel Energie, Nahrung brauchen. Die werden schneller groß und flügge. Und man kann da tatsächlich so einen Kalendereffekt feststellen.
Werden groß, das heißt, andere Jungvögel sterben oder ist es auch, es gibt ja teilweise auch temperaturabhängig, dass sich Männchen oder Weibchen bilden aus einem Ei oder wie ist das zu erklären?
Es ist so, dass das Geschlechtsverhältnis sich im Laufe der Brutzeit verändert. Das heißt, das primäre Geschlechtsverhältnis, normalerweise sagt man 1:1.
Ja.
Das ist aber beim Sperber offenbar abhängig vom Zeitpunkt, wann man mit der Brut beginnt. Wer früh anfängt,
zieht... Wodurch weißt du jetzt auch nicht, also wie das biologisch passiert?
Nein.
Das habe ich mich jetzt gerade gefragt.
Ich
weiß, dass es irgendwo Zusammenhänge mit Temperatur gibt. Das wäre denkbar, aber keine Ahnung. Ja, das wäre nochmal interessant nachzuhören.
Das kann natürlich auch sein, dass vielleicht frühzeitig mehr Weibchen wegsterben bei späten Bruten und dann nur noch Männchen übrig bleiben. Keine Ahnung.
Ja, aber spannend nochmal. Und vor allen Dingen, wenn man ja jetzt sieht, durch Klimawandel gibt es ja erstmal eine größere Spreizung, also einfach eine größere Spanne, in der es überhaupt Jungvögel gibt, was ja dann total essentiell ist, weil die mit niedrigem Energieaufwand zu holen sind und auch mehr Nahrungsverfügbarkeit für Singvögel, das heißt vielleicht mehr Zwei-, Dritt-, Viertbruten. Also hat das vielleicht auch wieder Einfluss auf diesen Kalendereffekt.
Ja, ne? Ist gut möglich. Also allein die Tatsache, dass es da solche Tendenzen gibt, das finde ich schon sowas von faszinierend.
Super spannend.
Ja, genau. Das ist aber das große Problem von uns Hobby-Ornithologen, dass wir solche Sachverhalte feststellen können. Aber die Erklärung, woran es liegt, das geht oftmals nur experimentell und das kann man als Privatmann, das ist nicht...
Aber dafür fahren wir ja auch auf Kongresse und sind mit Wissenschaftlern zusammen. Und
ja.
Aber es ist dann halt auch wieder interessant, da habe ich jetzt auch im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal drüber nachgedacht, Weil ich bin teilweise auch in Kontakt mit Forschung, mit Forschern. Und dann laufen da die Diplomanten, die Masterstudenten herum, machen ihre Masterarbeit, machen Forschung, aber ohne jegliche Kenntnis dieser ganzen Felddetails, die du zum Beispiel jetzt geschildert hast. So 20, 35 Jahre Erfahrung heißen halt ziemlich viel auch darüber, was man findet und was man nicht findet, was man hört, wie man Rufe und Spuren beurteilt. Und halt ein Student im 9. oder 10. Semester hat das halt nicht, woher soll das auch haben? Man kann sowas ja quasi nirgendwo lernen, wenn nicht privat, wenn man sich das nicht selbst drauf schafft oder mit anderen Leuten mitgeht. Ja. Von daher gibt es auch diese Spreizung, finde ich, zwischen Erfahrung, Feldkenntnis, sich in was reinversetzen und dann auch der Forschung, die methodisch und was da die Ressourcen angeht, ganz anders aufgestellt ist. Und daraus kann man eigentlich lernen, wäre eigentlich sehr cool, wenn man ganz viel zusammen macht. Ne?
Ja, genau. Ohne geht das auch gar nicht. Es gibt ja auch relativ wenig Universitäten, die heutzutage noch richtig Freilandbiologie unterstützt.
Bielefeld.
Das meiste ist experimentell, ja. Labor. Das hat auch damit zu tun, dass Feldarbeit sehr zeitintensiv ist, über lange Zeiträume, um irgendwelche Prozesse rauszukriegen. Das geht halt eben nicht innerhalb von einem Semester. Da muss man schon lange Zeitreihen haben. Und von daher kann man nur froh sein, dass man Leute hat wie Oliver Krüger an der Uni, die über Doktorarbeiten und immer am Ball sind und verschiedene Teilaspekte darüber abarbeiten lassen kann. Das ist ein großer Glücksfall.
Ich habe halt auch am Anfang hier von meinem Wilde-Wunder-Thema oder als ich angefangen habe, damit auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Mich hat damals geärgert, dass mit der Jagdnovelle hier des Jagdgesetzes in NRW sich die Jäger hingestellt haben und überall in der Presse. Ich sag gar nichts gegen jeden Jäger, ne, aber die Jagdverbände, was die da von sich geben, das ärgert mich halt manchmal. Und damals haben sie so getan, als ob sie die einzigen wären, die was von Natur verstehen. Und das auf Basis, es gibt natürlich da sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen, aber es gibt auch viele, die wissen halt nicht so viel und die haben halt ihren kurzen Crashkurs gemacht. Und das hat mich halt geärgert. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, zum Beispiel für meine Kinder, wenn ich jetzt wirklich so ein Naturmensch werden möchte und viel verstehen möchte von solchen Fragen oder anderen, die wir heute diskutiert haben. Wo will ich das lernen? Biostudium? Nein. Also meine kleinere Tochter studiert, macht gerade ihren Master in Biodiversität. Die hat den Bachelor in Göttingen gemacht und da hatte sie halt Professoren, die haben sich halt viel um Gräser gekümmert. So, ne? Dann weiß sie natürlich, wie man Gräser bestimmt oder wie sich das entwickelt hat. Da gab es auch historische Dinge mit Hügelgräbern und sowas alles. Aber wenn sie jetzt nicht meine Tochter wäre, könnte sie keine Saatkrähe von einer Rabenkrähe und von keiner Dohle unterscheiden. Ja. Ne? Weil du das nirgendwo lernen kannst. Es gibt keinen Studiengang, wo man sowas lernt. So, ne? Und das, und dann habe ich gedacht, es gibt viele gute Naturfotografen, Naturfilmer, viele gute Leute, die viel Zeit draußen verbringen. Was sieht man von denen? Man sieht von denen das, wo sie gute Bilder zu haben, mit gutem Hintergrund, die genau die Geschichte erzählen, die sie zeigen wollen. Alles andere bei schlechtem Licht, was sie sonst erlebt haben, zeigen sie nicht, sieht man nicht. Und dann gibt's Forscher, die erzählen nur das, was sie beweisen können. Meinung, gerade in der Verhaltensbiologie, das ist aber so ein Minenfeld. In der Vergangenheit wurde man da sehr schnell auch nicht mehr so wertgeschätzt, wenn man da zu sehr vermutet hat oder wenn man den Tieren mehr zugetraut hat, als vermeintlich realistisch war. Das ist halt auch ein schwieriges Feld. Ne? Also die Frage ist wirklich, woher kommt das Wissen über die Natur? So, und da gibt es halt keine Ausbildung. Darum machen wir den Podcast.
Das war ein gutes Schlusswort.
Genau. Fast. Ich hätte noch eine Schlussfrage, wenn ich noch darf. Zugabe. Kannst, Hermann, kannst du noch. Ich denke mal, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, das Video, weil das ging so rum, das ist schon ein paar Jahre alt. Da ist zu sehen, wie ein Sperber eine Elster in einer Pfütze ertränkt.
Ja.
Ne? Und da war die Erklärung, die kann man auch nachvollziehen. Der Sperber ist vielleicht zu schwach, um die Elster zu töten, und dann zieht er sie ins Wasser und ertränkt sie. Ist irgendwie für Elster-Freunde nicht schön anzusehen, aber ist natürlich auch was, wo man sagt, das ist auch so strategisches Denken. Kennst du sowas? Hast du Ähnliches schon gesehen, dass Sperber solche Strategien entwickeln?
Ich kenne das Video auch. Der Sperber hatte redlich Mühe, diese Elster um die Ecke zu bringen. Und die zappelte geht dann mal ein paar Zentimeter weiter und wieder zurück. Und irgendwann landet sie im Wasser und der Sperber sitzt drauf. Das hat nichts mit dem Sperber zu tun, dass der ganz gezielt die Elster ins Wasser gezogen hat, sondern im Trubel dieser Auseinandersetzung sind die zufällig da im Wasser gelandet. Wäre kein Wasser da, dann...
Dann würde die Elster heute noch leben, meinst du?
Nee,
wahrscheinlich
nicht unbedingt.
Ja.
Aber es dauert dann immer ziemlich lange und in dem Gezappel gibt es auch Ortsveränderungen und dann ist zufällig ein Teich in der Nähe und dann plumpsen beide da rein. Das ist keine Strategie.
Das ist interessant, dass du das jetzt anders gesehen hast als ich. Aber ich habe es auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ich gucke mal, ob es noch gibt und dann schaue ich es mir nochmal an. Das ist spannend. Genau. Ja, danke, Hermann. Das war jetzt doch ganz schön viel Kram, ganz schön viel spannende Geschichten. Und ich hoffe, der eine oder andere ist neugierig geworden auf Greifvögel und vor allen Dingen auf diesen kleinen, schnellen, rasanten, sehr wendigen und, wie du sagst, wunderschönen Sperber. Und guckt mal, ob er ihn findet vielleicht oder sie in der Nähe. Alles Gute, Hermann. Wir sehen uns auf jeden Fall noch.
Genau. Vielen Dank.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.